fand mich hässlich, ich fand mich nicht weiblich, ich fand mich einfach, oh, ich fand mich, alles fand ich abstoßend. Aber erst so Ende 20 das erste Mal von einem Dermatologen wirklich ausgesprochen auch gehört, sind sie sich darüber bewusst, dass sie vielleicht auch irgendwann gar keine Haare haben können. Mhm. Da habe ich mit einer Panikattacke die Praxis verlassen, weil zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht bewusst, in welche Richtung das gehen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Dem Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute spreche ich mit Sharon Batiste, Schauspielerin, bekannt aus einigen TV-Formaten wie Die Bachelorette, Let's Dance oder dem Kölner Treff. Zusätzlich steht Sharon für das Thema Alopecia areata, also kreisrunder Haarausfall. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Die Krankheit begleitet Sharon schon seit ihrer Kindheit. Heute trägt sie ihre Haarlosigkeit selbstbewusst und stolz. Doch das war ein Weg mit Höhen und Tiefen. Wie sie sich als Frau neu kennengelernt und ihre Weiblichkeit für sich neu definiert hat, davon erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, liebe Sharon. Vielen Dank, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Wann hast du bemerkt als Kind, dass irgendwas mit deinen Haaren nicht stimmt? Und was hat sich da gezeigt?
Ich glaube, ich war 8 Jahre alt und war auf einem Tanzturnier. Ich habe nämlich leidenschaftlich Garden-Showtanz getanzt und mir wurde die Frisur von meiner Trainerin zurechtgemacht. Und dabei hat sie eine kahle Stelle entdeckt. Die war ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Und sie hat da dran gefasst und mich noch gefragt, was ist denn das? Und ich hatte natürlich als kleines, sag ich mal, noch junges Mädchen keine Ahnung und auch keine Antwort darauf. Und ja, das war so die erste Begegnung mit einer für mich sehr kuriosen neuen Stelle.
Also es war kurios, aber hast du irgendwelche Sorgen gehabt? Gefühle, die dich irgendwie also traurig gemacht haben oder wie bist du damit umgegangen?
Also für mich war es eine direkte Ratlosigkeit, weil man ist jung, man hat keine Erfahrung vom Leben und auf einmal hat man da irgendeinen Fremdkörper, so fühlte sich das für mich an, auf dem Kopf und auch, ich habe überhaupt keine Antwort darauf. Und das war auch erstmal ein Schockmoment, weil es sah auch aus wie abrasiert und ich habe das Turnier dann irgendwie gemacht und bin dann nach Hause und habe das erstmal gezeigt und keiner wusste so richtig, was ist denn das jetzt eigentlich?
Bist du dann zum Hautarzt gegangen?
Ich bin zu diversen Ärzten gegangen, also Hautärzte, was es alles für Ärzte gibt. Also ich, wie gesagt, ich war sehr jung und ich weiß aber von Unikliniken zu Dermatologen, zu Heilpraktikern, zu Therapeuten, auch auf der Psychoebene sozusagen, wurde ich durch verschiedene, ja, Branchen geschleust.
Und dann hat man dir die Diagnose aber schon direkt gesagt?
Also damals, so wie ich mich erinnere, war eigentlich nicht direkt so klar, dass es das ist. Ich muss auch dazu sagen, dass ich Phasen hatte in meinem Leben, weil es ja immer wieder mal kam. Die sind auch immer wieder mal zugewachsen. Also so war der anfängliche Beginn dieser Krankheit. Mhm. Aber erst so im Jugendalter mit 13, 14 war der Begriff schon so oft gefallen und somit auch klar, dass es das ist.
Das heißt, es ist nicht bei dem einen Fleck geblieben, sondern es kamen immer weitere dazu und andere sind wieder abgeheilt.
Ja. Also ich würde jetzt sagen, jetzt Stand heute, glaube ich, war jede Stelle meines Kopfes mal betroffen und ist aber auch immer mal wieder nachgewachsen oder mal wieder ausgefallen. Ja.
Und wie sind deine Mitschülerinnen und Mitschüler damit umgegangen? Wurdest du gemobbt, gehänselt oder hatten sie Verständnis?
Um ehrlich zu sein, habe ich das Thema damals nicht so präsent kommuniziert, weil ich mich sehr geschämt habe als Kind. Ich hatte viele Fragezeichen und auch Zweifel, weil ich eben gemerkt habe, okay, das ist nicht normal, die anderen haben das nicht und aus der Zeit, aus der ich komme, da gab es noch kein ChatGPT oder kein, man guckt sich eben was ab und ah ja, der sieht genauso aus, sondern es war so ein bisschen, es war alles mit sehr viel Fragezeichen und sehr viel Angst verbunden. Deswegen habe ich es einfach versteckt.
Du hast es versteckt, das wollte ich gerade sagen. Also man konnte es nicht sehen, du warst nicht sichtbar stigmatisiert.
Nein, also wenn ich es verstecken konnte, habe ich es versteckt und im zunehmenden Alter habe ich einen Ansatzspray draufgesprüht oder den Scheitel nach links oder nach rechts oder von vorne nach hinten. Ich habe versucht, alles zu drucksen. Außer, sag ich mal, mein Inner Circle, Family, wirklich Close Friends, die wussten Bescheid.
Ich bin ja von Hause aus Hautärztin, das heißt, dieses Krankheitsbild ist mir sehr vertraut und ich weiß auch, dass es sehr viele verschiedene Therapien gibt, dass sich da auch einiges getan hat, gerade jetzt in der letzten Zeit. Aber oft ist es so, wenn es sehr viele Therapieoptionen gibt, verrät es schon, dass es nicht einfach ist, diese Erkrankung zu behandeln. Was hast du für Therapien ausprobiert? Wie war da dein Weg durch die Medizin?
Also zum damaligen Zeitpunkt gab es mehrere Möglichkeiten. Also ich habe irgendwelche Tinkturen bekommen, ich wurde mit Cortison behandelt, eine Mesotherapie wurde mir damals noch vorgeschlagen, mit Hausmitteln wie Knoblauch, roter Knoblauch, goldene Milch trinken, Kurkuma, therapeutische Ansätze.
Therapeutische Salben. Meinst du psychotherapeutische?
Ja, Psychotherapie. Also weil ich auch oft gesagt bekommen habe, gerade auch als junge Frau, ja, mit dir stimmt was nicht. Von der Psyche her, das kommt alles vom Stress. Also ich habe alles schon gehört, aber erst so Ende 20 das erste Mal von einem Dermatologen wirklich ausgesprochen auch gehört, sind sie sich darüber bewusst, dass sie vielleicht auch irgendwann gar keine Haare haben können. Ja. Da habe ich mit einer Panikattacke die Praxis verlassen, weil zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht bewusst, in welche Richtung das gehen kann.
Ist in der Tat, jeder hat einen unterschiedlichen Verlauf. Es gibt so ein bisschen Risikofaktoren, wie zum Beispiel so Neurodermitis und Allergieveranlagung. Ist da was bei dir bekannt?
Ja, ich bin seit Baby eigentlich Neurodermitikerin, wie sagt man das so? Und habe auch Allergien, die ein oder andere. Und auch in der Familie ist das Thema auch schon mal aufgetaucht. Aber ja, ich weiß, dass mittlerweile diese Krankheit in verschiedenen Ebenen irgendwie Etappen verlaufen kann und dass es eben nicht immer das Gleiche ist, leider.
Hm. Heute sehe ich dich mit Wimpern, mit Augenbrauen, aber hier bist du haarlos. Ist dein ganzer Körper befallen oder wie radikal ist dein Haarausfall? Da gibt es ja auch verschiedene Stadien oder eben Ausprägungsformen.
Hm. Stand jetzt Diagnose ist eine Alopecia areata, das heißt, ich habe verschiedene Areale. Die größte Form ist jetzt tatsächlich der Kopf, also da wächst schon noch ein bisschen was, aber wir reden hier vielleicht von 20%. Wenn ich sie jetzt wachsen lassen würde, das ist keine Frisur. Und vor kurzem hatte ich einen erneuten Schub auf meiner rechten Augenbraue. Von heute auf morgen aufgewacht und die Hälfte hat gefehlt.
Jetzt kommen mal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Du kannst ganz aus dem Bauch heraus spontan antworten.
Okay.
Perücke tragen oder Haarlosigkeit zeigen?
Haarlosigkeit zeigen.
Haare so lang wie möglich behalten oder früh abrasieren?
Dadurch, dass ich meinen Weg gehen muss, ich habe sehr lange dran festgehalten. Ich habe lang gebraucht zu erkennen, dass ich jetzt die Entscheidung treffe, das abzurasieren, was noch da war, weil ich einfach sonst mental kaputt gegangen wäre. Jetzt, mit dem Wissen, welche Freiheit ich zurückbekommen habe, würde ich anders entscheiden.
Neue Therapien ausprobieren oder ohne Behandlung leben?
Kann ich mich leider nicht festlegen. Es ist, glaube ich, eine Tagesform. Mal so, mal so.
Ist ja auch legitim. Man muss ja auch nicht immer alles jetzt für in der Zukunft entscheiden.
Aber ich frage mich oft, wie wär's denn jetzt, wenn die wieder wachsen würden und ich eine Gewissheit habe, dass sie diesmal wirklich wachsen? Würde ich es tun oder habe ich eine Art Frieden geschlossen? Ich weiß es nicht.
Wenn du einen Therapieversuch starten würdest und es würde misslingen, was würde das mit dir machen?
Ich glaube, ein Stück weit kommen alte Gefühle hoch, so wie jetzt auch mit dem Augenbrauenschub. Ich dachte, ich habe einen Frieden geschlossen und es hat mich doch nochmal wirklich zerrissen, weil Gesichtspartie ist nochmal eine andere Hausnummer, gerade in meinem Berufsleben auch. Ja.
Das heißt, diese Angst, dass es misslingt oder dass es wieder etwas Negatives mit dir macht, steht immer hinter einem neuen Therapieversuch, der vielleicht sich wieder anbahnt. Also es gibt eine neue Therapie. Die Frage ist, will man das dann eingehen?
Das ist es. Also die Angst, glaube ich, kriegt man nie weg. Die Akzeptanz ist mittlerweile da. Ich bin für mich sehr stolz, dass ich so leben darf jetzt irgendwie und mich damit auch glücklich fühle. Aber dieses Risiko, etwas anzufangen und eine Enttäuschung zu bekommen, ist schon da.
Austausch mit anderen oder Rückzug?
Austausch mit anderen. Auch da aber, bei dieser Augenbrauengeschichte vor kurzem, habe ich eine Woche gebraucht, um wieder öffentlich darüber zu sprechen, weil es mir einfach sehr schlecht ging. Aber also ich habe dann den Moment gefunden, habe dann gesagt, okay, und jetzt rede ich wieder darüber, weil ich weiß, es geht anderen wahrscheinlich genauso.
Also Augenbrauen bedeutet, es sind ein paar Augenbrauenhaare auf der einen Seite rausgefallen bei dir?
Ja, also so die Hälfte war einfach plötzlich morgens weg. Und ja, dann habe ich erstmal nachgemalt und irgendwann habe ich mich aber zum permanenten Make-up entschlossen, weil auch da, ich wollte meinen Frieden haben und nicht jeden Morgen das sehen, sondern es gibt Möglichkeiten und die habe ich jetzt einfach versucht wahrzunehmen.
Stärke zeigen oder Verletzlichkeit zulassen?
Ich bin, um ehrlich zu sein, für beides, weil ich kein Problem habe, eine Verletzlichkeit oder eine Trauer zu zeigen, aber ich versuche immer wieder aufzustehen. Auch wenn es halt schwer ist, ja.
Ich schaue dich jetzt an. Ich sehe eine wunderschöne Frau. Ich sehe, dass dir das auch steht, so wie du jetzt aussiehst. Das kann ich also auch gut nachvollziehen. Ich sehe auch, dass du Nägel gemacht hast, sehr schöne Nägel. Mich würde interessieren, sind deine Nägel auch betroffen von dieser Erkrankung? Das gibt's nämlich manchmal, dass sowohl Haare als auch Nägel. betroffen sind. Hast du irgendwelche Probleme mit deinen Nägeln?
Also das ist übrigens auch eine neue Erkenntnis. Also das wusste ich noch gar nicht, dass das auch Zusammenhänge hat. Mhm. Ich habe von Natur aus sehr dünne Nägel und sehr brüchige Nägel. Deswegen helfe ich auch nach.
Mhm. Das könnte damit zusammenhängen, ja.
Ja, kann.
Also das ist schon passend. Und du hast jetzt auch schon die Psyche angesprochen. Man würde ja sagen, das ist ganz schön unverschämt, jemand mit einer Erkrankung, ne, wo die Haare ausfallen, die Psyche anzuschuldigen. Hast du einen Zusammenhang mit Stress persönlich wahrgenommen? Also ist das ein Einflussfaktor?
Ja, also ich habe sehr früh mit Therapien angefangen, aus verschiedenen Gründen, und habe 2014 meine beste Freundin von heute auf morgen verloren. Und das war auf jeden Fall zu erkennen, dass ab dem Zeitpunkt dieser Trauerbewältigung es eigentlich rapide schlechter wurde.
Es gibt natürlich eine Psychoimmunologie, ne, wo man sagt, ja klar, das Immunsystem wird beeinflusst, aber das betrifft ja alles. Ich finde es immer nur problematisch, wenn man jemand sagt, du hast eine Macke und jetzt hör doch mal auf mit deiner Macke und dann werden die Haare wieder wachsen.
Und ich bin die Macke ja auch angegangen. Und man könnte ja jetzt meinen, wenn man es darauf reduzieren möchte, also dann hätte ich ja jetzt die krasseste Macke, weil ich sitze ja hier und ohne, verstehst du? Also das ist halt...
Und dann muss man auch sagen, dass die Symptome, die du hast, die Haarlosigkeit, das macht ja wiederum auch Stress. Ne? Das bedingt sich ja auch dann gegenseitig.
Deswegen bin ich froh, dass ich dann Anfang 22 war, eigenständig entschlossen habe, das bisschen, was ich noch habe, das muss jetzt abrasiert werden, weil ich wollte nicht auf den Moment warten, zu sagen, okay, ich lasse die Krankheit bestimmen, bis sie entscheidet, alles ausfallen zu lassen, weil der Leidensweg war, es war furchtbar. Ich hatte einfach gar keine Lebensfreude zu dem Zeitpunkt.
Du hattest als Kind kleine Stellen, mittlerweile trägst du keine Haare mehr. Wann ist es besonders schlimm geworden? Da gab es nochmal einen Schub bei dir im Leben.
Richtig, also das war Ende 21. Ich hatte eine Corona-Infektion, zu dem Zeitpunkt aber eine festsitzende Perücke auch schon, weil ich schon gemerkt habe, oh, ist nicht mehr so mein Alter. Man muss sich vorstellen, ich hatte einen riesen Afro. Ich hatte ein Volumen hier oben. Ja, und diese festsitzende Perücke musste aufgrund von der Corona-Erkrankung nochmal abgenommen werden. Und da habe ich nochmal 50% der Haare verloren bei dem Abnehmen-Prozess. Und das war dann auch einfach keine Frisur mehr. Und dann gab es 2 Tage, in denen ich dann überlegt habe, jetzt müssen die ab.
Also die Corona-Infektion kann ja tatsächlich Haarausfall begünstigen. Mhm. Danach ist aber auch nicht wieder besser geworden. Oder denkst du eher, es war mechanisch bedingt, dass die Perücke zu sehr gedrückt gezogen hat, die Haarfollikel, die Wurzeln geschädigt hat?
Ich kann es nicht mehr sagen. Aber selbst vorher, die Masse, die da noch war, das war keine Frisur mehr. Ich war nur, ich habe noch sehr dran gehangen. Ich wollte es noch nicht loslassen. Ich konnte es noch nicht.
Du hast gesagt, du hast Perücke getragen. Wann hast du dich für eine Perücke entschieden und hast du immer denselben Look getragen, dass keiner merkt? Oder hast du ganz unterschiedliche Looks genutzt?
Nein, ich habe unterschiedliche Perücken genutzt und auch zu Hause von Echthaar bis Synthetika, um eben den Unfall für mich, ich habe das damals so genannt, den Unfall zu verstecken. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, wenn ich halt abends nach Hause komme und die Perücke abnehme, sehe ich das ja trotzdem. Mhm. Und das war für mich ein Teufelskreislauf. Mhm. Und deswegen musste unter der Perücke für mich irgendwas anderes passieren, damit ich irgendeine Art von Frieden zurückbekomme.
Ich habe einige Patienten, die eine Perücke tragen und manche haben eine richtige Ekzeme drunter, also Rötungen, Schuppungen, Juckreiz.
Ja.
Nicht jeder verträgt das Material. Ja. Manchmal ist es ja auch festgeklebt oder es sind irgendwelche Ösen oder irgendein Stoff, der drückt. Wie war das bei dir?
Also nach der Rasur war erstmal alles entzündet auf der Kopfhaut. Waren aber auch noch klare Wurzeln zu erkennen. Das ist jetzt mittlerweile schon auch nicht mehr so. Ich klebe die Perücke sehr selten. Ich bin eigentlich Team Haarlosigkeit. Mhm. Ich habe viele tolle Perücken, die ich aber wirklich wie so ein Sockenpaar morgens anwende. Also wenn ich Bock habe, heute blond zu sein, dann bin ich blond. Mhm. Also damit habe ich, ich kann es so stolz sagen, keinen Vertrag mit. Mhm. Die Leute wissen mittlerweile schon, man weiß nie, wie sie heute kommt, ob rot oder kurzer oder weiß ich nicht wie. Aber gerade im Winter eigentlich gerne häufiger, weil es ist einfach auch sehr kalt jetzt. Mhm. Ne?
Und du verträgst aber so insgesamt?
Ich vertrage Perücken, egal ob jetzt echt Haar, synthetisches Haar. Dadurch, dass ich selten klebe, werden die aufgesetzt und abends abgesetzt.
Mhm. Also du rätst jetzt nicht explizit gegen und auch nicht für eine Perücke?
Ich rate in dem Sinne zu gar nichts, aber ich rate zu einem Art Gefühl von Frieden. Und wenn man damit einen Frieden zurückbekommt, dann sage ich ganz klar, dann ist die Perücke gut.
Wie war der Moment, als du dich entschlossen hast, die Haare komplett abzurasieren? Was war der Auslöser und wie fühlte sich das an?
Es war für mich die Hölle, weil ich aus einem Perückenstudio kam für eine Anfertigung einer genormten Perücke für mich. Und ich habe mich im Spiegel angeschaut und ich fand mich furchtbar hässlich. Ich fand mich hässlich, ich fand mich nicht weiblich, ich fand mich einfach, alles fand ich abstoßend. Und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, die mit mir bei dem Termin war, das muss ab, ich kann nicht so nicht mehr leben. Und sie hat gesagt, ja, es sieht schlimm aus. Die war knallhart ehrlich. Und keine 24 Stunden später versammelten sich alle meine Liebsten, weil das sich rumgesprochen hat, und haben gesagt, und wir sind heute dabei, wenn du dich entscheidest, und wir rasieren für dich.
Ja, aber krieg ich Gänsehaut, ja, wenn du das erzählst. Hm.
Ja, war besonders. Und dann habe ich mich so mit den Augen hingesetzt auf die Toilettenschüssel. Und dann haben die Mädels mir 6,5 Minuten den Kopf rasiert. Mir gut zugesprochen, mir gesagt, ich habe einen tollen Kopf. Das hat mich zu dem Zeitpunkt alles überhaupt nicht interessiert. Und haben also wirklich wortwörtlich das mein Leben verändert.
Mhm. Hattest du einen Partner zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Partner, nein. Mhm. Und auch da starke Zweifel, dass ich überhaupt nochmal irgendwie jemanden kennenlernen kann, weil als schwarze Frau mit Glatze, das war für mich so, also alles andere als irgendwie, das hatte für mich nichts mit Weiblichkeit zu tun. Also ich habe mich ganz, ganz kritisch auch begutachtet. Und ja, aber als ich mich angeschaut habe, hatte ich das Gefühl von, ich kann atmen. Und ich habe zu den Mädels gesagt, ich glaube, ich bin zurück, weil ich irgendwie direkt eine Ausstrahlung hatte, aber einfach nur, weil das ab war. Mhm. Es war einfach weg.
Und wie reagieren jetzt Männer, oder du hast einen Partner jetzt, auf diesen Look?
Da gibt's gar keine Reaktion. Also eher so, hey, das sieht cool aus. Und viele denken auch, es hat Stylegründe. Das ist ja das Schöne. Dass ich in einen Momenten erkläre ich, nee, es ist jetzt nicht unbedingt ein Style. In anderen Momenten darf ich aber auch darüber aufklären, dass ich nicht an Krebs erkrankt bin. Ne? Also es gibt immer verschiedene Reaktionen darauf. Aber damit kann ich umgehen. Ich bin, ich schäme mich nicht.
Als Schauspielerin ist natürlich Aussehen ganz wichtig. Wie reagieren da die Leute, die dich casten beispielsweise? Wirst du extra wegen der Haarlosigkeit gecastet oder wird dir immer eine Perücke angeboten? Beeinflusst das dein Berufsleben?
Ich würde schon sagen, dass mein Berufsleben beeinflusst, aber ich kann nicht genau definieren, in welche Richtung, weil ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile, je nachdem, welcher Regisseur welche Rolle Persönlichkeit sucht. Aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass jemand sagt, ja, aber die können wir nur mit Perücke nehmen oder so, weil das bin nun mal ich. Mhm. Ich biete Perücken an, ich habe überhaupt kein Problem damit, aber ich spiele natürlich auch gern so eine Rolle, ne?
Du hast das Thema Frau und Schwarz erwähnt. Du hast dann gesagt, du hast dich nicht weiblich gefühlt.
Gar nicht.
Erstens, was hat das mit der Hautfarbe zu tun?
Ja, klar.
Und zweitens, wie bist du dann wieder zum Thema Weiblichkeit gekommen? Also wie fühlst du dich? Ich meine, du bist sowas von weiblich. Wie ist dir das gelungen?
Für mich war es einfach das Gesamte. Ich bin eine schwarze Frau und habe jetzt keine Haare mehr. Für mich, ich habe das alles nur noch kritisch gesehen. Ich habe alles in einen Topf gemischt. Und ich habe jetzt verstanden, dass eben diese Haare nichts mit der Weiblichkeit zu tun haben. Aber die Weiblichkeit kommt von innen und die habe ich einfach über die Jahre total verloren.
Aber krass, dass du deine Hautfarbe irgendwie gerade ja als was Negatives dargestellt hast.
Ja, zu dem Zeitpunkt war es für mich negativ, weil ich dachte, jetzt Haare nicht, jetzt bist du auch noch schwarz und man hat sowieso, und das hatte ich in der Kindheit dann schon das ein oder andere Mal, man war eher so die einzige Person of Color in der Klasse. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt für mich als negativ gesehen, dass ich jetzt quasi zwei Probleme habe. So gebrochen war ich, dass ich dann schon eben an meine Hautfarbe gegangen bin. Was jetzt im Nachgang betrachtet absoluter Quatsch ist.
Ja. Gott sei Dank, dass es, dass du es anders fühlen kannst jetzt.
Ja, zum Glück.
Aber wahrscheinlich hast du dann auch Erlebnisse in deinem Leben gehabt, die dich dazu gebracht haben, so zu fühlen.
Ich hatte damals noch Playdates, also die Mütter haben ja die Kinder zum Spielen verabredet. Dann gab es eine, die hat gesagt, mit der will ich nicht spielen, weil die hat dunkle Haut. Also ich bin schon mit solchen Situationen groß geworden. Kein extremes Mobbing, dass man mich irgendwie deswegen ausgeschlossen hat. Aber es gab den ein oder anderen kritischen Blick und das vergisst man nie.
Ja, es war ein Thema, überhaupt, dass es ein Thema ist.
Ja.
Sprich noch mal ein bisschen über so Schönheitsnormen und Frauen. Also da, du bist ja jetzt mittlerweile eine Person des öffentlichen Lebens zu diesem Thema, nicht nur als Schauspielerin. Du hast eine Mission. Also vielleicht hilfst du mal anderen Frauen, die in der ähnlichen Situation stecken. Was ist da so deine Aussage, deine wichtigste Message?
Ganz klar, ich werde meine Stimme, solange ich in diesem Leben bin, immer dafür erheben, weil ich möchte, dass die Menschen verstehen, das Leben kann und darf noch liebenswert sein, auch wenn wir aufgrund dieser Krankheit die Haare verlieren. Ich habe wie ein zweites Leben begonnen damit, muss ich wirklich sagen. Und ich wünsche mir für jeden Menschen, egal ob Frauen, Männer, Kinder, egal wer, dass die dieses Gefühl erfahren dürfen, zu sagen, okay, die Haare sind jetzt nicht mehr da. Ich möchte jetzt damit leben und ich gehe jetzt so zum Bäcker. Ich möchte, dass diese Freude, die ich da spüren konnte, diese Leichtigkeit, die möchte ich gerne so übertragen. Mhm. Und deswegen spreche ich darüber, weil ich weiß, dass viele Menschen sich schämen und das so ein bisschen so als Tabuthema gehandelt wurde. Und ich möchte es gern brechen.
Und was kannst du Frauen mitgeben, die ja aufgrund verschiedener Stigmata, echter oder vermeintlicher Leiden? Also wie kommen Sie zu Ihrer Weiblichkeit zurück? Wie können Sie sie finden? Wie können Sie das loslassen, was Sie so quält? Das ist ja bei der einen Zellulite und bei der anderen irgendwelche Flecken und beim nächsten ist es Haarausfall oder andere haben verstärkten Haarwuchs. Es gibt ja so viele Themen, die Menschen quälen.
Also ich glaube, die Weiblichkeit beginnt bei der Akzeptanz. Das kann ich nur aus meiner Wahrnehmung sagen oder Erfahrung. Ich habe irgendwann es einfach geschafft zu sagen, es ist jetzt, wie es ist. Mhm. Weil wenn ich jetzt weiter suche, dann werde ich Lebenszeit verlieren. Mhm. Und das ist das. Ich glaube, das ist das A und O. Natürlich muss das jeder für sich definieren und jeder für sich auch schauen, wann, wie man an diese Punkte kommen kann. Aber es ist, glaube ich, die Akzeptanz, die da beginnt es.
Mhm. Welche Rolle spielt ein Styling für das Selbstvertrauen? Das betrifft Männer wie Frauen. Also welchen Stellenwert hat das?
Also Styling ist für mich ein Selbstbewusstsein und sich so auszuleben, wie man sich eben fühlt. Mhm. Weil wenn ich jetzt rausgehe mit einer blonden Perücke und es jemand nicht passt, dann liegt es an mir zu sagen, das ist mir egal, weil das bin ich. Man darf ein bisschen liebevoll egoistisch sein im Leben.
Mhm. Das ist eine schöne Aussage.
Ja.
Das kann jeder gleich
oder?
Für sich verwenden.
Ja.
Ja. Du bist Schauspielerin und du bist eine Marke. Trotzdem hast du dich entschlossen, jetzt noch ein weiteres Fass aufzumachen, ein weiteres Thema, den kreisrunden Haarausfall öffentlich zu besprechen. Warum?
Zu dem Zeitpunkt, als ich auch so in diese Social-Media-Welt gerutscht bin, muss ich einfach sagen, ich hätte jemanden gebraucht, der vielleicht darüber spricht, bei dem ich mir so ein bisschen Mut holen kann. Und damals habe ich jemanden gefunden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach. Vielleicht schreibt mir der ein oder andere, ich habe das Problem auch. Und ich habe ganz schnell das Gefühl gehabt von, was ich als Kind vermisst habe. Hey, es gibt noch andere Betroffene, wir können uns austauschen. Mhm. Wie war es bei dir? Mhm. Was hast du schon probiert? Und es hat mir, glaube ich, im Nachgang betrachtet extrem auch doch noch irgendwie auf eine Art und Weise geholfen. Und deswegen möchte ich damit auch nicht aufhören, weil man sich immer wieder austauschen kann und sich einfach gegenseitig hilft.
Welches Feedback geben dir deine Follower?
Um ehrlich zu sein, bekomme ich immer total liebevolle Rückmeldungen und Videos geschickt, dass sich irgendwie Menschen eine Glatze rasieren. Und da fange ich auch immer an zu heulen, weil mich das total berührt. Mhm. Und ich es einfach unfassbar finde, was das vielleicht so für ein Output hatte, dass ich mich da auch so zeige. Darauf bin ich stolz. Ich bin da auf uns als Community stolz. Und ich möchte einfach an den Punkt kommen, dass man vielleicht sagen kann, wenn jeder Zweite mit einer Glatze rumläuft, dann ist das so. Das ist doch in Ordnung.
Wie sieht es aus mit negativen Kommentaren? Kommen da auch einige?
Oh ja. Also Beleidigungen, schwarze, also da muss ich wieder auf die Hautfarbe gehen, aber die schwarze Meister-Propper-Frau, alles schon gehört. Unweiblich, kernig, buschikos. Ich habe alles schon gehört. Das hätte nichts mit Frau zu tun. Und es gibt Situationen, in denen es mir zuträgt, aber es überwiegt da wirklich eine Stärke in mir, dass ich sage, dann tut's mir leid, gute Besserung, weil ich habe meinen Frieden jetzt zurück.
Ach, ist das furchtbar, oder?
Aber
was sind das für Leute?
Ja, aber das ist das Los der Öffentlichkeit. Also ich könnte jetzt auch was anderes haben, was den Leuten nicht passt. Es gibt auch Leute, die stört es, dass ich jetzt silbernen Schmuck trage. Mhm. Das ist die Gesellschaft und dieses Social-Media-Game und dieses Öffentliche. Das musst du.
Und du bereust es nicht, so was Intimes wie eigene Gesundheit öffentlich zu machen und anderen zum Fraß vorzuwerfen?
Nein, ich bereue
das
überhaupt
gibt's nicht, diesen Moment.
Ich bereue gar nichts. Okay. Auch diese Situation vor kurzem mit den Augenbrauen. Ich mache mich verletzlich, ich zeige mich verletzlich, ja. Aber ich weiß, dass es am Ende des Tages mir hilft, einfach frei zu sein und nicht so zu tun, als ist alles in Ordnung, weil da bin ich kein Fan von. Mhm. Und anderen kann ich damit auch noch helfen.
An alle Menschen, die vielleicht mit ihrem Thema Haare jetzt so hadern, was kannst du denen auf den Weg mitgeben, wenn man von kreisrundem Haarausfall oder anderen Formen von Haarausfall betroffen ist und so ziemlich verzweifelt sein mag?
Also ich glaube, in erster Linie kann ich, weil ich auch einfach eine große Empathie für dieses Thema habe, das total verstehen, dass man erstmal im Schock ist und voller Trauer. Aber mir ist einfach wichtig, dass, und das kann ich jetzt sagen, dass das Leben auch ohne Haare liebenswert und schön sein darf. Und dass man sich deswegen nicht einsperren sollte oder nicht mehr rausgehen sollte. Und selbst wenn man den Look mit Glatze nicht mag, zum Beispiel, ist das auch völlig fein. Aber dann können wir von Glück sprechen, dass wir tolle Alternativen haben. Auch günstige Alternativen. Es muss keine echte Perücke sein für 5.000 Euro. Ich habe Perücken für 25 Euro und die sind toll. Die sehen super aus und man kann mit Tüchern arbeiten. Also ich möchte einfach, dass man vielleicht für sich es schafft, eine Haarfrisur nochmal neu zu definieren und dann damit zu leben.
Und dass wir sehen, dass die Haare zwar zum Menschen dazugehören können, aber nicht müssen und dass man eine komplett weibliche Frau sein kann.
Ja, zum
auch
Glück.
Ohne Haare.
Ja, und selbst wenn, also auch da, wenn jetzt die linke Augenbraue irgendwann anfängt, dann ja, dann lasse ich sie ja wieder irgendwie permanent tätowieren. Also welche Möglichkeiten habe ich mich zu entscheiden, okay, ich führe kein schönes Leben mehr und sperre mich ein oder ich versuche irgendwie das Beste draus zu machen, was ich halt machen kann.
Du sorgst für Lebensqualität und nutzt das Leben, was wir geschenkt bekommen haben.
Ja, und ich wünsche mir, dass das jeder da draußen irgendwie ein bisschen was von dieser Freude, die ich hier habe, möchte ich einfach gern abgeben. Und damit werde ich niemals aufhören. Und wenn ich nerve.
Nee, ich finde es super wichtig, weil jeder Mensch in seinem Leben bestimmt mal eine Krankheit bekommt. Und das gilt ja eigentlich für alle Diagnosen. Und das
Richtig.
Gehört auch zum Leben dazu. Mal ist es sichtbarer, mal unsichtbarer, mal sehr bedrohlich, mal weniger bedrohlich. Aber das, was du uns jetzt heute beigebracht hast, das kann eigentlich jeder für sich annehmen. Das finde ich ganz toll. Also du hast das super auf den Punkt gebracht.
Dankeschön.
Vielen Dank für diese wichtige Aussage.
Ich danke euch auch, dass man das Thema einfach ja nochmal so bespricht und ein bisschen den Betroffenen vielleicht Mut machen kann und die Selbstzweifel ein bisschen schwinden.
Vielen Dank.
Danke.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Und wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder nutze einfach unsere Social-Media-Kanäle der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis bald.